Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Ich höre mich. Ich sehe mich auch. Aber ich höre dich nicht.
Das überfordert mich.
Welcher Teil überfordert dich?
Wenn ich meine Sachen überprüfen muss mit Input und Output.
Oh, Pookie Bear.
Ja, sweet, isn't it?
Möchtest du im Hochformat bleiben?
Kann das auch so.
Ja, weil sonst hatte ich gerade nämlich, wenn du dich nach vorne lehnst, habe ich dich plötzlich nur noch halb gesehen.
Das geht natürlich nicht. Du sollst dieses ganze Ensemble hier auch ganz genießen können.
Sure.
Setzen wir das mit dem Schweigen wieder vor, wie von der letzten Folge.
Also ich fand den Schluss ziemlich gut, muss ich sagen. Ich hätte ihn noch länger ziehen können. Ich habe sogar noch was rausgeschnitten.
Ja, das glaube ich dir. Du warst auch eiskalt. Also
ich bin eiskalt. Frag mal meine Schüler.
Nein, du bist eine ganz warme Person.
Tschüss. Musik.
Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma.
Darauf wird erstmal angestoßen.
Prost.
Ja.
Wann wolltest du mir, warum kommt dann Dröhnen bei raus? Wann wolltest du mir erzählen, dass die Erkenntnisse über den, wie heißt der, Dyatlov-Pass?
Dyatlov-Pass, ja.
Ja, Dyatlov-Pass. Dass die Erkenntnisse gemacht wurden aufgrund der Animation aus dem Film Frozen.
Ah, stimmt, das habe ich ganz vergessen, aber ich wollte das als Fun Fact einbauen.
Ja.
Ja, das ist witzig, oder?
Fun Fact. Ich habe jetzt einen TikTok gesehen, wo es darum ging, wusstet ihr eigentlich, dass die Erkenntnisse, die herausgefunden haben, was voraussichtlich passiert ist, aufgrund der Animationstechnik, die im Film Frozen benutzt wurde?
Ja, das ist richtig. Das darüber bin ich in meiner Recherche durchaus gestolpert. Ja, ist ganz witzig. Mit den Schneepattern haben sie sich das überlegt, wie das funktionieren könnte.
Genau. Wollte ich nur noch mal anwenden. Und feststellen, dass du mir einen Funfact vorenthalten hast.
Es tut mir sehr leid. Aber da er mir bis zu der Tatsache, dass du mich daran erinnert hast, nicht eingefallen ist,
werfe ich die grobe Fahrlässigkeit vor.
Ja, jetzt geht's los, danke. Gut, dass jetzt die letzte Folge ist.
Ja. Letzte Folge für immer, liebe Zuhörer. Dafür werde ich jetzt sorgen.
Ja, wenn das so weitergeht, schon.
Ja, ich merke das. Vor allen Dingen, du bist sprachlos und wenn du keine Worte hast, kannst du keinen Podcast führen.
Ja, das ist wohl richtig. Meine Güte. Und ich wollte gerade damit einsteigen, zu sagen, ich bin richtig traurig, dass das jetzt hier vorbei ist.
Du dumm.
Und so stolz auf uns, dass wir das dieses Schuljahr geschafft haben, bis Juni durchzuhalten.
Ja, und dann komme ich mit meinem fiesen Kram.
Ja, wirklich. So, also jetzt bin ich auch froh, dass wir demnächst zu Ende sind.
Gut, dann sind wir schon zwei.
Ja, toll.
Oh, ich kann da noch reinhauen in die Kerbe. Und dann sag du nochmal, ich bin warm.
Oh, das war ein langer Rebound. Meine Güte.
Der war
Chapeau.
Gut.
Chapeau. Da ziehe ich den Kopfhörer vor dir. Wird mir niemals wieder einfallen, hier auch nur irgendeine Zuneigungsbekundung dir gegenüber zu äußern.
Das glaube ich dir nicht.
Stimmt, das war gelogen. Ja, aber liebe Zuhörer, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, handelt es sich heute tatsächlich um die letzte Folge dieses wundertollen Podcasts, den wir machen über Sachen, die uns geschichtlich interessieren.
Wow, peace out, bitches.
Und ich... Bye! War schön. Ich habe aber tatsächlich heute kein True Crime dabei.
Oh mein Gott.
Ich dachte, es wird mal wieder Zeit für etwas historisch, aber auch mystisches.
Wow.
Und ich bin auf dieses Thema gekommen, als ich Yoga gemacht habe.
Ist es was Asiatisches?
Nö.
Oh, das hätte jetzt gepasst.
Das stimmt, aber nein.
Ist es was Europäisches?
Nein.
Ist es was Amerikanisches?
Nein.
Ist es was Australisches?
Nein.
Ist es was Neuseeländisches?
Nein.
Ist es was... So langsam gehen mir die Kontinente aus. Ist es was...
Na gut, also wenn du an den Kontinenten festhältst, dann ist es tatsächlich was Asiatisches.
Ja, das meine ich ja. Was meinst du denn mit, wenn es nicht ein Kontinent ist, Asien?
Naja, man kann das ja noch mehr verorten, weißt du?
Ja, sicher, aber also, erstmal sind wir beim Kontinent Asien.
Das Ding ist, wenn ich an... Ja, das stimmt, es ist auch auf dem Kontinent Asien. Aber ich habe halt also vor allen Dingen Kombination mit Yoga daran gedacht, so Thailand, Bali.
Ja, das ist ja dein Problem. Das ist aber genau der Grund, warum ich erst Asien gesagt habe, weil grundsätzlich, wenn es um asiatische Dinge geht, bin ich immer so unsicher, wo ich das verorten kann und habe dann Sorge, Stereotypen rauszuhauen. Deswegen sage ich immer asiatisch, weil das erstmal so ein genereller Terminus ist und dann kann man das spezifizieren in die Richtung, wo man vielleicht hin möchte.
Na, dann spezifiziere doch mal.
Nö. Du hast mir heute
Gib
schon
dir auch
zu
noch
oft
einen
Nein
Tipp.
gesagt. Das hat mir wehgetan.
Ja, sagt die Frau, die diesen Podcast hier heute beenden will.
Nicht will, muss. Emotional muss ich mich von Ballast trennen. Das schneide ich alles raus. Gottes Willen. Ich bin ja fürchterlich heute. Was ist da los?
Ja, aber wirklich mal, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ich glaube, dann nehme ich lieber die Chrissy von vor 2 Wochen, die geschwiegen hat.
Die gar nicht reagiert hat.
Meine Güte, ey. So, mein Soll wäre dann dafür auch heute erreicht. Also.
Ich versuche nicht mehr drauf zu hauen.
Ja, das wäre schön.
Vielleicht kriege ich dich noch zum Rage Quit
Das ist immer
heute.
schön. Nein, kriegst du nicht. Bin ich viel zu verträglich für. Ist immer schön, wie liebevoll du mit mir umgehst.
Ja, ich mach dich gerne vertraut mit dem Boden der Tatsachen.
Zurück zum Yoga. Also, die Folge ist inspiriert von einer meiner Lieblingspositionen oder auch Asanas, wie man es ja sagen kann, nämlich der Sphinx.
Ah, okay. Afrika habe ich nicht genannt als Kontinent, fällt mir
Nee,
gerade auf.
genau, ich wollte übrigens sagen, Afrika hast du nicht genannt, da habe ich noch drauf gewartet.
Da, ja klar, da wäre die Sphinx verortet gewesen.
Und ich hab halt noch auf irgendwie nahöstlich gewartet, weißt du, dass das noch mehr spezifiziert wird
Aber
zu
es ist
asiatisch.
ja Eurasien, da kannst du ja, bist du Europa, Asien, eins von beiden hängt da immer drin. Und beide habe ich genannt.
Ja, das stimmt.
So.
Aber man ignoriert, also ich ignoriere ja immer so ein bisschen, dass ja die Türkei auch in Asien liegt.
Ja, naja. Waren die, aber wollten die nicht in die EU?
Ja, weil, oh Gott, jetzt kommt der Geograf ganz schlecht raus. Ich glaube, der Bosporus, der ja durch. Warte. Wait for it.
Ja, Google!
Tippi, tipp, tipp. Hatte ich recht oder hatte ich recht? Weil der Bosporus ja durch Istanbul fließt und deswegen ja die Türkei trennt und dieser kleine Fitzel, der von Istanbul. Ja, noch Richtung Europa, also der ist ja noch auf dem europäischen Kontinent, weil der Bosporus als Grenze von Europa zu Asien dient. Und dann das Schwarze Meer. Und dann haben wir ja diese halbe Trennung da durch Russland. Das Uralgebirge.
Uralgebirge. Referenz zur letzten Folge.
Aber die hatten wir eh schon.
Aber wir haben es nicht gesagt.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, Indien und so ist ja auch alles Asien.
Ja, eben. Deswegen, ich traue mich nie zu spezifizieren, weil ich immer Angst habe, irgendeinen Stereotyp rauszuknallen.
Ja, wobei man ja schon noch zwischen nahöstlich und fernöstlich unterscheiden kann.
Kann man, aber ich sage einfach Asien, dann weiß man ungefähr da in die Richtung, mit der ich mich nicht auskenne.
Gut, alles klar. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du zu einer Sphinx weißt. Ich musste mich kurz unterbrechen, weil ich wollte dir nämlich noch eine Frage stellen.
Ja.
Und zwar, kennst du den Plural von Sphinx?
Kenn tue ich nicht. Würde vermuten, entweder ist der Plural von Sphinx Sphinx oder Sphinxe.
Mit Sphinxe hast du recht,
Okay.
aber auch also mit Sphinx nicht, das ist tatsächlich falsch, aber man kann auch zwingen sagen.
Oh, das finde ich nicht so schön.
Zwingen?
Ja, da habe ich irgendwie eine andere Assoziation mit.
Ja, das verstehe ich. Und trotzdem wäre mir zwingen gerade fast rausgerutscht, deswegen
Ah.
musste ich kurz innehalten.
Oh, da ist jetzt gerade was an dir vorbeigefahren. Habe ich gehört. Ich habe gerade festgestellt, Tongue in Cheek habe ich gerade ge tatsächlich aktiv gemacht und jetzt weiß ich auch, warum Tongue in Cheek heißt. Man so irgendwelche Scherze macht.
Für Tang und Cheek?
Tongue in Cheek. Sagt man doch, wenn wir jetzt zum Beispiel,
Ach
wenn
so,
ich sage so,
ja.
hö, ne? Weißt du? So, swingen. Hahaha. Zwinker, zwinker. Oder tongue in cheek.
Gut, wir sind also uns einig, dass wir Sphinxe benutzen.
Ja, bitte. Das X, ich brauche das X
Die
für die Sphinx.
Sphinxe. Ja, das Wort Sphinx kommt ja aus dem Altgriechischen und bedeutet so grob übersetzt so erwürgen oder durch einen Zauber festbinden.
Okay.
Das liegt daran, weil die Kultur sich so ein bisschen überschnitten hat. Also die Sphinxe, muss ich mich jetzt gerade ein bisschen zu disziplinieren, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Weil du lieber Swing sagen willst?
Ja, weil mir das irgendwie leicht aus den von Lippen geht.
Hast du doch. Also ich denke, unsere Zuhörer sind intelligent genug, dass sie beides verstehen.
Das stimmt wohl. Genau, die Sphinxe sind ja grundsätzlich ja aber eher eine Symbolik aus Ägypten.
Ägypten.
Und die Ägyptisch ist auch schön, meine Güte. Ägyptische Hochkultur der Pharaonen hat sich ja dadurch ausgeprägt, dass ja Gottheiten oft in Form eines Menschenkörpers dargestellt wurden und dann aber mit einem tierischen Kopf, der halt dann oft das, also beziehungsweise ein tierisch, also der Gott wurde dann mit den Attributen dieses Tieres versehen. Also zum Beispiel, dass der Todesgott da diesen Schakalkopf hatte, liegt halt daran, weil die Schakale immer nachts auf den Friedhöfen haben gesehen, beziehungsweise immer um Tote rum und so. Genau. Und Horus ist ja der Sonnengott und der wird ganz oft ja aber mit den Pharaonen assoziiert, so weil, ne, sollen das Licht in die Welt bringen und so. Wenn man sich mal mit dieser ganzen Geschichte auseinandersetzt, finde ich das auch also fast erstaunlich, wie ähnlich das immer alles ist. Also so auch Königtum, Kaisertum, Zarentum, Pharaonentum.
Ja, ist halt alles eine Gruppe, ne?
Ja, das stimmt wohl. Gruppe naja, auf Mensch. Jeden Fall, die Sphinxen zeichnen sich dadurch aus, dass sie aber durch einen Tierkörper dargestellt werden und durch einen menschlichen Kopf. Hast du eine Ahnung, welcher Tierkörper?
Löwe?
Ja, genau. Das liegt daran, dass man die körperliche Stärke eines Löwens symbolisieren wollte, aber natürlich die Klugheit des Menschen bzw. des Pharaos. Deswegen ist man auf diese Kombination gegangen. Und die Sphinxe, ich mische das jetzt einfach ein bisschen, die finden sich deswegen ganz häufig auch vor Tempelanlagen. Also es gibt eine Straße zwischen Luxor und... Ah ja, genau. Also das ist die Allee der Sphinxe, die zwischen dem Luxor-Tempel und dem Karnak-Tempel eine Prozessionsstraße ist, die halt diese beiden Tempel miteinander verbindet. Die ist so knappe 3 Kilometer lang und die ganze, also deswegen heißt es Allee, die ganze Straße ist halt gesäumt von Bäumen. Sphinxen.
Von Sphinxen.
Weil die nämlich oft damit in Verbindung gebracht werden, Heiligtümer zu beschützen.
Ja. Interessante Überlegung. Ein Minotaurus ist ja ein Tierkopf auf einem Menschenkörper.
Mhm.
Und ein Centaur ist ein menschlicher Oberkörper auf einem Pferd.
Mhm.
Wenn die beiden eine Liebesbeziehung miteinander führen, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass da ein ganz normaler Mensch bei rauskommt. Denk mal drüber nach.
Hat der dann aber trotzdem göttliche Fähigkeiten?
Das müsste man dann rausfinden. Vielleicht ist er auch einfach ein Muggel.
Könnte auch sein. Und wie pflanzen die sich dann miteinander fort?
Also, wenn die Bienchen und die Blümchen sich ganz doll lieben.
Ja,
aber das
passt ja nicht so gut zusammen, ne?
Nicht so gut, aber irgendwie kriegen sie es bestimmt hin, wenn sie wollen.
Sind sie dann nicht eigentlich beide männlich?
Müssen Zentauren immer männlich sein?
Das ist eine grundsätzliche Frage gerade.
Muss ein Minotaurus immer männlich sein?
Ich glaube, der ist immer männlich. Ist, glaube ich, kein Frauenkörper.
Ist er aber der Minotaurus in der griechischen Sage, ist das nicht ein verfluchter Mensch?
Ich glaube schon.
Ist er nicht von Zeus verflucht worden?
Der ist ja in diesem Labyrinth
drin. Ja, und kann Zeus nicht auch eine Frau verfluchen? Ja, wahrscheinlich wird er die viel zu heiß finden dann, aber...
Ja, die hat er ja immer nur gevögelt.
Ja. Aber die Geschichten sind halt sehr männerzentriert, weil sie von Männern im Patriarchat erstellt wurden. Aber rein theoretisch könnten das auch Frauen und weibliche sein. Googelst du gerade, ob die auch weiblich sein können?
Ja, tue ich.
Weil wie würden sich Zentauren sonst fortpflanzen, wenn die alle nur Männer sind? Sind das wie Seepferdchen?
Ja, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kommen die auch immer aus Blumen raus.
Hast du was gefunden?
Nee, nur, dass es nur einen Minotaurus gibt.
Ah ja, okay, also es ist der eine, der verflucht wurde.
Ja, genau, also der Minos ist tatsächlich auch Sohn von Zeus und der Europa.
Ja.
Ja, auch keine schöne Sage. Aber wobei, das könnte man ja eigentlich auch nochmal machen, ne? Griechische Mythologie.
Ja, da haben wir aber auch, dann machen wir aber auch so wie bei der Kennedy-Saga eine unendliche Geschichte von, ne?
Ja, oder eine ganze Staffel einfach nur griechische Mythologie. Ja. Ausgesorgt, ist doch auch schön. Ja, das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Fragestellung. Zurück zu den Sphinxen. Sphinxe. I'm confused.
Ich guck gerade nochmal nach weiblichen Zentauren.
Mach das mal bitte.
Ein weiblicher Zentaur gibt es wohl. Nennt gut, man genau. Centauride oder Centauress.
Das hört sich an wie so eine Million-Euro-Frage, weißt du?
Ja, müssen wir uns merken. Centaurus, im Englischen Centaureth. Jetzt weißt du, wir haben wieder was gelernt. Also, der Minotaurus kann mit einer Centauride Kinder kriegen.
Und wie heißen denn die Centaur-Babys?
Mensch.
Oder Pferd.
Oder Pferd.
Oder ist das, kommen nur Centaur raus? Weil wir wollen ja eigentlich, dass die Centaur sich weiter fortpflanzen.
Warum wollen wir das?
Hast du nicht gerade gegoogelt, ob es weibliche Centaur gibt, damit wir rausfinden können, ob die Centaur sich untereinander fortpflanzen können, damit sie fortbestehen?
Nee, ich habe geguckt, ob es weibliche Centaure gibt, um zu gucken, ob ein Centaur mit dem Minotaurus sich fortpflanzen kann.
Ach so.
Das war die Ursprungsfrage.
Check. Schere. Oh, schön. Nun gut.
Sphinxen.
Also, nachdem wir jetzt, genau, kommen wir mal zur Sphinx. Zu der einen, über die ich eigentlich gerne ausführlicher reden wollen würde, die du garantiert auch kennst.
Das ist die in Ägypten.
Na gut, die stehen jetzt alle irgendwie in Ägypten rum. Das ist jetzt sehr unspezifisch.
Ja, aber die bei den Pyramiden.
Ja, genau, die von Gizeh.
Ja.
Was ich ja übrigens auch total absurd finde, weil die Stadt Gizeh ja quasi bis an den Rand der Pyramiden gebaut worden sind und wir ja immer nur Fotos von der Stadtseite sehen, aber nie andersrum.
Ja, ja, genau, von der Stadtseite, so dass es aussieht, als ob die so in der Wüste stehen, ne?
Genau, so völlig alleine, zerklüftet, mystisch stehen sie da und das ist überhaupt gar nicht so.
Nö, das Fußvolk wohnt direkt vor der Tür.
Ja, genau, eigentlich ist da eine super, also andersrum eine Großstadt dahinter.
Ist es eigentlich so, dass Kleopatra, das Grab von Kleopatra nie gefunden wurde?
Das weiß ich nicht, weil ich wollte noch mal eine Kleopatra-Folge machen und deswegen habe ich da überhaupt mich nie mit auseinandergesetzt.
Okay, ich habe das irgendwo mal gehört und ich irgendwie weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber lass uns mal mit den Sphinxen weitermachen. Die in Gizeh bei den Pyramiden steht.
Ja, eine. Sehr große zumindest. Ja. Und es ist auch die große Sphinx.
Es ist doch die bei Asterix und Obelix gegen und Kleopatra verliert sie doch ihre Nase.
Ja, das ist süß, ne? Das weiß man ja bis heute nicht, wie das passiert ist. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz bezaubernde Erklärung dafür.
Aber wenn du dir mal die ganzen alten griechischen Statuen anguckst, das Erste, was sie verlieren, war die Nase, weil das ist sehr sensibel zu bauen. Ja. Deswegen wird wahrscheinlich dasselbe, stimmt. Erosion wird dann bei Kleopatra, bei der Sphinx vielleicht auch das Problem gewesen sein.
Ja, angeblich soll die ja auch einen Bart gehabt haben, weil der Kopf ja einem Pharao entsprechen soll. Und der Bart ist aber dann offensichtlich auch im Laufe der Zeit halt abgefallen, weil die ja immer so zugeschüttet wird von Sand.
Ja,
und der Teil dieses Bartes kann man aber im British Museum in London sich angucken.
Ah, natürlich. Wo würde man sonst danach suchen, nach kulturellen Dingen, die anderen Ländern gehören? Im British Museum.
Ja, natürlich. Aber man muss auch dazu sagen, wenn die Briten sie jetzt nicht diese Kolonialisierung so vorangetrieben hätten, wer weiß, ob wir die Sphinx heutzutage so erleben würden, wie wir sie erleben.
Suchst du gerade das Gute an der Kolonialisierung?
Nee, eigentlich nur an den Fotobeweisen. Ich finde das nämlich total witzig, wenn ich die Sphinx mir vorstelle, dann sehe ich die da halt so wie diese Yoga-Pose, ne? Pfoten vorne weg und dann steht die da so.
Ja.
Und so ist die ja gar nicht gefunden worden. Also die war ja bis zum Hals zu mit Sand.
Mhm.
So. Und ich finde das ganz erstaunlich, diese Bilder zu sehen in der Progression, wie die ausgebuddelt wurde.
Ja, das kann man aber auch ohne Kolonialisierung machen. Das kann man auch einfach als Tourist machen.
Ja, das kann man sogar als zukünftiger Pharao machen, denn man ist sich ja immer so ein bisschen uneinig, wie alt ist denn diese Sphinx jetzt eigentlich? So, man schätzt ja so um die 4000 Jahre vor Christus, wurde die vielleicht oder vielleicht auch nicht von dem Pharao Khafre erschaffen. Das Erstaunliche an dieser Sphinx ist ja, dass die aus einem Stein geschlagen wurde.
Mhm.
So ist also ja nicht, wie man vermutet, bei den Pyramiden, die ja übrigens skalierungsmäßig auch immer kleiner wurden, weil teuer und aufwendig. Dass man ja immer noch nicht so richtig weiß, wie die da das ganze Baumaterial hingeschafft haben, um das zu machen. Aber die Sphinx, das konnte man eindeutig nachweisen, ist ja aus dem ganzen Stein gehauen. Und genau, der Khafre war dafür zuständig, weil man sagt ja auch, ich hatte ja gerade eben schon erzählt, dass das Sphinxe ja Tempel und Tempelanlagen beschützen. Und der Khafre war ja einer derjenigen, der ja auch eine der Pyramiden gebaut hat und auch eine Tempelanlage angelegt hat. Und wenn man das so ein bisschen guckt, so vom Fluchtpunkt mäßig, dann sieht das schon so aus, als würde die Sphinx quasi da drüber wachen. Und wenn man, also dann an der Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr und im Herbst, ist es tatsächlich auch so, dass die Sonne genauso untergeht, dass im Prinzip die Pyramide mit der Sphinx zusammen eine Schattenlinie bildet.
Ah, okay.
Jetzt muss man allerdings sagen, alles ein bisschen schwierig trotzdem, nur weil die da jetzt gerade ist, davon auszugehen, dass sie deswegen auch erschaffen wurde. Weil an der Sphinx selber gibt es Nachweise von Wasserhorchen. Also man kennt das ja, wenn Wasser durch Gestein läuft, dass es sich dann ja irgendwann so eingräbt und mit der Zeit halt ab, das Gestein sich dann abnutzt. Und was tatsächlich schwierig ist zu erklären, ist zu der Zeit, wo Käfrin eigentlich alles schon gebaut hat, war das schon alles nicht mehr so, also war das schon verhältnismäßig trocken,
okay,
das Land. Und diese Rinnsäle oder diese Wassereingrabung, die man an der Sphinx selber findet und auch in der Umgebung dessen, sieht eigentlich so ein bisschen so aus, als müsste die Sphinx deutlich älter sein, weil das gar nicht dazu passt. Also das muss eigentlich aus einer Zeit sein, wo Ägypten selber, also oder das Gebiet noch viel, viel feuchter war. Und es gibt mittlerweile Theorien, die sogar sagen, dass es nicht irgendwie 4.500 Jahre alt ist, sondern dass wir tatsächlich irgendwie sowas wie von 12.000 Jahren reden.
Vielleicht greife ich dir jetzt vor, aber ist es nicht so, dass der Kopf viel kleiner ist als der Körper?
Eigentlich greifst du nicht vor, es ist eine wunderbare Überleitung, genau.
Mit der dazugehörigen Theorie, willst du davon sowas sagen?
Du kannst dazu auch gerne was sagen.
Aber dass der Gedanke ist, dass sie viel älter ist und der Erbauer der Pyramide zum Beispiel oder diejenigen, die da waren, aus dem ursprünglichen Kopf, der eigentlich da war, den Kopf gemacht hat, den wir jetzt kennen.
Ja, genau.
Okay, erinnere ich mich richtig.
Ja.
Wow.
Genau, man vermutet
ich weiß mal
tatsächlich,
was.
Dass es einfach... Yay! Du bist so klug.
Wow. In 5 Jahren, endlich mal.
Oh, stimmt gar nicht. Du wusstest schon häufiger was.
Weiter geht's. Ich weiß, ich kann darauf gar
da
nicht
reden. Da muss aber beide nicht mehr an irgendwelche Fälle erinnern, wo das mal der Fall war. Ignorieren wir es.
Das macht unser Superfan.
So, ja. Ja, genau. Also man vermutet tatsächlich, dass es wohl vielleicht tatsächlich sogar ein Löwenkopf war, weil sich ja die Sternbilder verändert haben.
Ja.
Und auch, also der Mensch neigt ja auch zum Recyceln. Also so heilige Stätten werden ja auch manchmal einfach neu benutzt
genau.
Für andere Zusammenhänge. Dass man halt vermutet, dass die Sphinx in Form des Löwen schon längst da war, als Verehrung quasi der Himmelskörper, weil, wenn man das die Jahrtausende noch zurückrechnet, die Sphinx tatsächlich mal unter dem Sternbild des Löwen zu finden war.
Ah, okay.
So, genau, und dann quasi als Ehrung und Gottheit. Und man hat ja auch nachgewiesen mittlerweile, dass dieser Tempelbau und Religionskult, dass Menschen das ja schon deutlich länger gemacht haben, als man eigentlich vermutet hat.
Yeah.
Genau, und deswegen gibt es die Theorie, dass die Sphinx eigentlich viel, viel älter ist noch als die Pyramiden und deswegen gar nicht aus dieser Khafre-Dynastie stammt, von vor 4.500 Jahren, sondern tatsächlich einfach recycelt wurde und deswegen die Proportion des Kopfes nicht stimmt, weil man es dann natürlich auf den, also man vermutet ja, dass das Khafre als Pharao darstellen soll.
Ja.
Und dass deswegen, ja, dass er da einfach rausgeschlagen wurde aus
ja.
diesem Löwenkopf.
Und dann hat er eventuell, weil die Sphinx oder weil der Löwe da schon saß, die Pyramide so geplant, dass dieser Fluchtbogen oder dieser Schatten so dann steht.
Genau, mit der Tempelanlage zusammen. Ne?
Genau.
Genau. Also das ist tatsächlich die Vermutung, die dahinter steht.
Verstehe.
Und das ist ja auch eine Begründung dahinter, weil, also Khafre hat das ja ungefähr so 2.500 bis 3.000 Jahre vor Christus, also ne, Ursprungstheorie, der Sphinx errichtet. Und dann ist die ja tatsächlich in komplette Vergessenheit geraten, inklusive der Pyramiden ja auch, bis dann ja der zukünftige Pharao Thutmosis IV. Quasi auf seiner Reise in der Wüste über diesen Kopf gestolpert ist und dann einen prophetischen Traum hatte, wo die Sphinx zu ihm gesprochen hat und gesagt hat, wenn du mich aus dem Sand befreist, dann mache ich dich zum Pharao. Und eigentlich war der gar nicht in der Thronfolge, der war das Bär.
Oh, okay.
Und dann hat er gesagt, naja gut, okay, ich bin natürlich aber ambitioniert und ich mache das jetzt. Und dann hat er quasi als Erster die ganze Sphinx da wieder aus dem Sand rausgebuddelt. Und deswegen findet man es gibt diese Traumstille zwischen den Pranken, ne, wo genau diese Geschichte draufsteht, so, ich habe die Sphinx gefunden, ich habe geträumt, dass sie mich zum König macht und habe sie deswegen vom Sand befreit. Und das ist tatsächlich auch passiert. Also sein Bruder war dann auf dem Thron und der ist dann urplötzlich verstorben, sodass er dann zum Pharao gekrönt wurde.
Ja, convenient.
Genau, nachdem er die Sphinx freigebuddelt hatte. Deswegen hat er sich gedacht, na, hat sie wohl recht gehabt. Und deswegen war sie da. Da hat auch die Sphinx erst so richtig an Fahrt aufgenommen, deswegen, wie sie jetzt aussieht. Und hat sich dann weiter am Land fortgesetzt, weil er dann gesagt hat, naja gut, also die ist ja ein Glückssymbol, die ist voll mächtig. Und da hat sie quasi das Image bekommen, dass es voll gut ist, wenn die Tempelanlagen beschützt und dass die Sphinx auf jeden Fall ein gutes Symbol für Glück ist.
Erstmal spannend, wenn man so eine Tradition oder so einen Glauben oder so einen Gedanken, wenn man den Ursprüngen davon mal erfährt. Weil häufig hat man ja von wegen irgendwelche Sachen, von wegen, ja, das und das bringt Glück oder so weiter. Jetzt zum Beispiel, wenn man die Schulter eines Schornsteinfegers schubbelt, dass es Glück bringen soll. Ist immer cool zu wissen, ja, wo das herkommt.
Genau, und aber also was ich faszinierend fand, deswegen dachte ich auch, lohnt sich das mal da ein bisschen ausführlicher drüber zu reden, ist, erstmal war die schon so alt, dann ist sie in Vergessenheit geraten, dann wurde sie richtig beliebt und dann ist sie wieder in Vergessenheit geraten. So halb. Also sie ist dann ja irgendwann wieder komplett mit Sand zu, bis dann neuzeitliche Entdeckungen wieder den Kopf gefunden haben und sie dann erneut ausgebuddelt wurde. Das hat aber auch bis Anfang des 20. Jahrhunderts gedauert. Also das ging sehr langsam.
Und das Prozess war nicht in Verbindung mit einem Traum.
Dass man das 1000 vor Christus schon hinbekommen hatte.
Und das war nicht in Verbindung mit einem Traum.
Nee, das war nicht in Verbindung mit einem Traum, sondern einfach, dass dieser Kopf in der Wüste entdeckt wurde und man sich gefragt hat, ob da was runterliegt.
Ja, und da ist ja danach auch keiner Pharao geworden, ne?
Nee, und dann ist es, und das war aber so ein bisschen der Startpunkt dessen, dass das so eine riesen Touristenattraktion geworden ist, ne?
Da muss aber auch ein Akt sein, das Ding auszubuddeln, oder?
Ja, absolut. Das ist riesig.
Und jetzt sorgen die dafür, dass es gar nicht mehr zu weht.
Ja, also versuchen die, ne?
Ja.
Das ist echt gar nicht so leicht, aber das versuchen sie tatsächlich immer wieder den Sand wegzuhalten. Das ist quasi so eine dauerarchäologische Ausgrabungsstätte.
Krass.
Wenn du da nichts machst, ist in 50 Jahren wieder alles zu.
Eieieiei.
Geht auch verhältnismäßig schnell, also.
Ja, klar. Also Sand und Wind und puff.
Genau. Umso beeindruckender eigentlich, dass die das damals halt geschafft haben und dass die das dann auch verhältnismäßig lange freigehalten haben, bis dieser ganze Sphinx-Kult hat sich relativ lange gehalten. Eigentlich dann bis zum Ende der Pharaonenzeit. Kleopatra war ja der letzte Pharao im Prinzip, wo dann ja das Reich dann ja unterging und dann die Römer kamen. Und die ersten Christen, also man findet auch Tempelanlagen, wo die ersten Christen als verfolgte Minderheit von Spuren von Kreuzen hinterlassen haben auf den Tempelanlagen.
Okay.
Genau, und das war im Prinzip aber so der Zeitpunkt, wo die Sphinx an sich an Bedeutung verloren hat, aber in der Kultur nach Europa schwappte.
Ah, okay.
Weil, also jetzt hast du ja witzigerweise schon von Zentauren und Minotauren geredet.
Guck.
Es gibt ja noch so eine mythologische Figur, die aus einem Löwenkörper besteht, und zwar der Greif.
Ja, mit Flügeln.
Genau.
Und Adler?
Ja.
Okay.
Genau. Löwenkörper, Flügel und Adlerkopf. Das wiederum finde ich ganz witzig, weil das wahrscheinlich... Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Kannst die lange Schweigepause auch drin lassen, ist kein Problem.
Das würde mich mal interessieren, ob jemand das noch hören würde dann. Oder denkt, oh, ist das kaputt?
Hä?
Hä?
Also, der Greif.
Ja.
Hast du ja gerade sehr richtig gesagt, besteht tendenziell aus einem Löwenkörper und Kopf eines Adlers plus Flügel. Und man vermutet, dass das so ein bisschen übernommen wurde von der Sphinx, weil die damit in Berührung gekommen sind. Und aber auch, weil die Römer die ersten Fossilien gefunden haben.
Okay.
Weil nämlich das Skelett des Protoceratops sieht vom Körperbau so aus wie eine Raubkatze.
Okay, ja.
Und hat irgendwie so Ansätze von Flügeln, hat aber einen Kopf, der so aussieht, als würde da ein Schnabel dranhängen. Das heißt, vermutlich kann man die mythologischen Figuren wie den Greifen, den man sich überlegt hat, als ersten Erklärungsansatz zu fossilen Funden deuten. Genau, so. Ja, und dadurch schwappte so ein bisschen dieser Sphinx-Kult in Anführungsstrichen nach Europa. Also dadurch war das ein bisschen bekannt an der Stelle. Allerdings war nach dem Ende der Pharaonenzeit auch ein bisschen das Zeitalter des Sphinx halt
beendet.
Ja, das ist nicht das Wort, was ich benutzen wollte, aber es ist ein Wort, das trotzdem benutzen? Funktioniert.
Das Zeitalter war dahin.
Ja, irgendwie so in die Richtung wollte ich, glaube ich. Aber
zerronnen.
Gut. Auf jeden Fall
verabschiedet.
Genau, hat sie dann quasi an Bedeutung verloren und ist deswegen wieder versandet.
Mhm.
Genau, jetzt hast du ja gerade eben schon erzählt, das Markante an der Sphinx ist ja zum einen diese fehlende Nase, und ich hatte ja gerade eben schon von dem Bart geredet. Mhm. Den Bart finde ich ganz faszinierend, weil wenn man sich das Kinn quasi so ein bisschen anguckt, dann sieht man, dass da eigentlich keine richtige Abbruchstelle ist im Gegensatz zur Nase.
Ja.
Und das liegt vermutlich daran, dass man versucht hat, die Pharaonen möglichst originalgetreu nachzubilden. Denn die Bärte, die auf diesen Pharaonenbüsten dran sind, die hatten die ja gar nicht in echt.
Nee, genau. Es war immer so, genau. So ein Klotz da unten dran.
Genau, weil, also wenn du eine Gesichtsbehaarung hattest, war das nämlich eigentlich eher ein Symbol dafür, dass du niedrigen Standes bist.
Weil du nicht gepflegt bist.
Genau, und die Pharaonen haben immer sehr großen Wert darauf gelegt, glatt rasiert gewesen zu sein. Aber weil dieser Bart aber trotzdem ein Symbol von Macht war, haben die sich immer so ein Metallding einfach umgeschnallt.
Ach, Metall war das?
Ja, es war angeblich aus Metall und deswegen haben auch weibliche Pharaonen, da hat man ja nicht unterschieden zwischen Männern und Frauen, da war es ja im Prinzip egal, werden auch die stellenweise mit Bart dargestellt, weil das so angeschnallt wurde. Und wenn man das jetzt als Grundlage legt, dass diese Tradition halt dessen ist, dass sie sich das quasi anbinden, vermutet man halt, dass das auch wahrscheinlich bei der großen Sphinx von Gizeh so passiert ist und deswegen die Ehe abbrechen konnte, also abgefallen konnte.
Ja, okay.
Also. So. Und man deswegen aber keine Abbruchstelle sieht. Weil die war ja früher eigentlich auch, vermute man ja, alles ganz bunt. Ähnlich wie ja auch die ganzen Statuen und Mosaiken, die wir ja mal immer jetzt auch so finden aus Römerzeit. Das ist ja alles immer gar nicht so weiß, wie es jetzt aussieht.
Nee, die waren ja wohl total, total campy, bunt waren die ja im Ursprung. Aber natürlich haben die ja keine Farbe benutzt, die über Jahrhunderte oder Jahrtausende anhält.
Genau. Und es gibt ja auch so Theorien, dass zum Beispiel Muslime diesen Sphinx-Kult so verabscheut haben, dass sie deswegen aus Rache, damit die Sphinx nicht weiter angebetet wird, die Nase abgeschossen haben und so.
Ach.
Genau, aber das ist tatsächlich alles, also das wurde mittlerweile tatsächlich widerlegt, weil es Zeichnungen der Sphinx gibt, die vor diesem angeblichen Attentat auf die Sphinx schon zeigen, dass sie keine Nase mehr hat.
Ja, ja, so, aber wenn du also bedenkst, deswegen, wie gesagt, wenn die so eingeweht wurde, also dann ist ja auch, das passiert ja unter anderem auch durch Wind und durch Sandstürme vielleicht sogar. Und da ist ja auch eine heftige Kraft auf dieser Nase drauf. Und wie gesagt, das ist ja so, das ist dann aber so delikat eigentlich, dieser kleine herausragende Faktor, dass der am ehesten abbrechen kann.
Ja, und du siehst ja auch der ganze Sand, also das schmürgelt ja auch die ganze Farbe ab.
Genau.
Also für mich ist natürlich immer noch Obelix leider daran schuld, dass die Nase abgebrochen ist.
Das sind wir Millennials, wir erklären uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Ja, das ist richtig. Und ich bleibe auch dabei.
Ja, das darfst du auch gerne.
Ja. Ja, und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt ägyptologisch so ein bisschen guckt, archäologisch, das war's.
Aber ägyptologisch geht auch, weil es in Ägypten ist.
Ja, das stimmt wohl. Ist man immer ganz interessiert daran, dass vermutlich dieses Sphinx-Allee von Luxor, von der ich ja vorhin schon gesprochen habe, dass die wahrscheinlich über das ganze Land verteilt hergestellt worden sind. Und auch immer so ein bisschen in Anlehnung an den gerade herrschenden Pharao. Also, dass man schon mal versucht hat, manchmal, also die Theorie steht tatsächlich, dass die Köpfe regelmäßig ausgetauscht wurden.
Das ist ja wie in modernen Zeiten, ne? Wenn du dir die britische Monarchie anguckst und die dann, wer weiß, was alles bedruckt haben mit der aktuellen Königin oder dem aktuellen König und der Königsfamilie. Weißt du, die tauschen jetzt immer alle Sachen aus, weil jetzt Charles an der Macht ist. Vorher war es Elisabeth. Das ist immer dasselbe. Nur mit anderem Material.
Ja, so ist es. Also, ist alles nur geklaut.
Ew.
Ja, und so hat sich dann der Sphinx-Kult über Europa verbreitet und ist in Ägypten dann leider irgendwann hat er dann an Bedeutung verloren.
Bis er dann wieder ausgegraben wurde und zur Touristenattraktion wurde.
Genau, die große Sphinx zumindest wieder ausgegraben wurde.
Hat es damit zu tun, dass in London an der Themse auch eine Sphinx steht?
Wo?
Wenn du am Parlament stehst, Big Ben, und in Richtung Tower Bridge gehst, auf der Seite vom Parlament, dann weiß nicht, ob es die Hälfte oder das erste Drittel der Strecke bis zur Tower Bridge ist, dann steht da ein Obelisk und eine Sphinx.
Ja, das ist tatsächlich so. Also der Obelisk heißt ja auch Kleopatras Nadel, weil das ja tatsächlich ein Originaler ist aus Ägypten.
Ja. Guck.
Ja.
Kolonialisiert. Brauchen wir gar nicht das Museum. Können wir einfach an die Themse stellen. Wir haben ja genug.
Ja, das ist richtig. War aber tatsächlich auch eine Schenkung. Also sie hatten überlegt, das zurückzugeben und dann hat Ägypten gesagt, nee, das dürft ihr behalten.
Das haben die gedacht, könnten wir zurückgeben. Was ist mit dem ganzen anderen Kram? Wo Leute schon gesagt haben,
Wir wollen jetzt nicht, das ganze Porto, wer soll das bezahlen? Das Land ist eh pleite.
Ich bin mir sicher, dass die Ursprungsländer das Porto bezahlen würden. Porto zahlt Empfänger. Schreibst du einfach aufs Päckchen drauf und weg damit.
Ja, ich finde tatsächlich diese Kleopatras Nadel ganz witzig, weil erstens kein Mensch irgendwie weiß, dass die da steht mit einer Themse einfach. Und weil die verhältnismäßig gut erhalten ist und nachgewiesen 3500 Jahre alt.
Hast du gerade davon gesprochen, dass ich kein Mensch bin?
Wieso?
Weil ich ein Mensch bin und ich weiß, dass sie da steht.
Smartass.
Und du übrigens auch.
Ja, meine Schüler wissen das auch alles. Ich habe die da an meiner Themse-Führung durchaus dran vorbeigeschleppt.
Ah, siehst du. Porky saß da auch schon drauf.
Auf dem Obelisk oder auf der Sphinx?
Ich glaube auf der Sphinx, also zwischen den Vorderpfoten. Und ich glaube, auf meinem Instagram-Profil ist da sogar ein Foto von.
Also hat Porky quasi die Position der Traumstele von der großen Sphinx in Gizeh nachgeahmt.
Ja, ohne es zu wissen.
Ja.
Und er wusste auch nicht, dass es 3500 Jahre alt schon ist, das gute Stück. Weil danach sieht es nicht aus, nach dem Alter.
Nee, das ist es halt.
Kurios.
Man denkt ja auch, also ich hätte auch gedacht, das ist fake, wenn ich mich damit nicht auch beschäftigt.
Ich hätte auch jetzt, also ich weiß es nicht, als wir das erste Mal daran vorbeigelaufen sind vor ein paar Jahren, da bin ich da vorbei, ich sag so, wie random. Hier steht einfach mal so eine Sphinx rum, was soll das?
Ja, genau.
Und so ein Obelisk, was soll das? Ja, anscheinend. Aber auch der Ort, warum wurde das diese Schenkung ausgerechnet da hingestellt?
Musst du nicht wohin damit?
Es ist so von wegen, oh danke, und dann holt man es nur an Feiertagen raus, weißt du?
Ja, genau, so. Und den Rest der Zeit vergisst man, dass es existiert.
Die haben sich gedacht, ey, sowas haben wir schon. Was machen wir denn damit jetzt? Will das jemand haben? Okay, alles klar. Stellen wir mal dahin, da ist Platz.
Ach komm, kann sich dann jeder angucken und sich seinen Teil dabei denken. Ja, also das wollte ich dir zu den Zwingen erzählen.
Zu den Sphinxen. Ja, okay.
Ist jetzt auch recht undramatisch. Ich kann das jetzt mit keinem, ich krieg das jetzt nicht besser zusammengezogen am Ende.
Er muss wohl die Stille wieder herhalten.
Ja, die Stille herrscht jetzt ja auch eh bis Ende August, Anfang September.
Ja, aber es gibt ungefähr 119 Folgen, die ihr euch noch anhören könnt, um uns nicht zu vergessen. Und
ach shit, habe ich die 120 nicht voll gemacht?
Das ist, glaube ich, jetzt die 120.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich hatte Ambitionen, das vollzukriegen mit der Staffel.
Ja, aber das war deswegen 119 weitere Folgen. Nee,
oh ja, das stimmt.
Nee, 118. Das ist die 119. jetzt.
Oh. Na gut, dann starten wir mit 120.
120 Folgen von unserem Gelaber, aber nur, wenn ihr weiter uns anhört, weil wenn ihr uns nicht anhört, dann höre ich mit dem Kram auf, das sage ich euch. Mach ich eh nicht. Ich mache einfach weiter. Das ist wie die Eirollbewegung. Ich kann nicht aufhören. Ich muss es zu Ende bringen. Und ich weiß nicht, was das Ende ist.
Es muss weitergehen. Ich habe noch lange nicht alle Geschichten erzählt.
Ja, dann müssen wir wohl weitermachen.
Ja, notgedrungen sehen wir uns dann wohl in Staffel 6 wieder.
Wow, ein halbes Dutzend.
Gucken, was da für Besonderheiten auf euch warten.
Genau.
Ich kann auf jeden Fall den Zuhörern schon wieder versprechen, es wird ein bunter Mix aus nostalgischen Erzählungen, mythologischen Figuren und True Crime werden.
Wow. Und ich kann den Zuschauern garantieren, dass ich darauf reagieren werde.
Mehr oder weniger.
Mal mehr, mal weniger, mal freundlich, mal unfreundlich. Aber meine Präsenz wird man immer spüren.
Stimmt.
Wie ein Schatten im Osten, ein namenloses Grauen. Herr der Ringe. Okay, ich bin da mal weg.
Gibt's noch ein Outro? Machen wir nicht mehr, ne?
Tülü. Musik.
Tülü.
Tschüss.
Bis bald.
Schönen Sommer noch.
Vergesst uns nicht.
Bye. Enigma. Perfekt.
Yes. Top.